Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Und heute beschäftigen wir uns mit der Folge Führung aus Theorie wird Praxis. Viel Spaß dabei! Ja, bevor wir uns zum nächsten Thema wagen, Führung, will ich eins direkt ansprechen, was immer wieder falsch interpretiert wird, nämlich die Gesundheitsquote. Führung ist ein wesentlicher Bestandteil, um die Gesundheitsquote zu verbessern. Und ich habe da auch mal rumgerechnet. Langfristige krankheitsbedingte Abwesenheiten können jeglichen Plan zunichte machen. Ich habe ungefähr schon 30 Unternehmen kennengelernt und bisher kein einziges davon hatte diesen Engpass nicht. Da ist es mir wichtig, das nochmal aufzuzeigen, was man dagegen tun kann. Es gibt eine kleine Anzahl an Unternehmen, die ich seit Jahren intensiv analysiere und untersuche, die Strategien adaptiere, theoretische Modelle aus deren Führungskulturen erarbeite und so weiter. Viel habe ich mir natürlich auch von Startups angeguckt, aber auch von börsennotierten Unternehmen. Da gehört zum Beispiel auch Netflix, Trivago dazu, Google und so weiter. Die erste geniale Idee ist das Büro für Kranke. Die Idee dahinter ist, dass ein Mitarbeiter lieber zu Hause bleibt, weil er Angst hat, seine Mitarbeiter im Großraumbüro anzustecken. Eigentlich möchte der Mitarbeiter gerne arbeiten, aber weiß ja ganz genau, dass er die anderen Mitarbeiter nerven würde, wenn man zum Beispiel die ganze Zeit rotzen würde. Wichtig dabei ist natürlich, dass ein kranker Mitarbeiter auch natürlich zu Hause bleiben muss. Es geht hier lediglich darum, Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, zumindest ein paar Stunden mit einem Schnupfen separat arbeiten zu können. Warum ist das so wichtig? Durchschnittlich kostet ein Krankheitstag dem Unternehmen ca. 360 bis 580 Euro. Dies kommt durch den Ausfall selber, das anteilige Gehalt für diesen Tag, aber auch viel wichtig, für dessen Vertretung und die Opportunität zustande. Hab mir deswegen mal die Statistik von Statista 2019 angeguckt. Ein Mitarbeiter fehlt durchschnittlich 16 Tage im Jahr. Rechnen wir nun mit dem Durchschnitt von 470 Euro pro Tag mal 16 Krankheitstage im Jahr, so ergibt sich ein Fehlbetrag von 7.520 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Rechnen wir das nun hoch mit einem Unternehmen, welches die Durchschnittsmitarbeiteranzahl von 120 Mitarbeitern beschäftigt, so gibt sich ein kalkulatorischer Krankheitsfehlbetrag im Jahr von 902.400 Euro. Ja, schafft es das Unternehmen, die Krankheitstage von durchschnittlich 16 auf 10 Tage zu reduzieren, so spart das Unternehmen pro Jahr 338.400 Euro. Es gibt viele Unternehmen, die ein Bonussystem integriert haben. Da bekommt man zum Beispiel 300 Euro pro Quartal, wenn man nicht krank war. Den Ansatz finde ich aber gerade nicht so förderlich, möchte dies aber auch nicht weiter thematisieren. Stattdessen finde ich das Büro für Kranke eine mehr als geniale Lösung. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern an, bei Krankheit 3 bis 4 Stunden anstatt täglich 8 Stunden in einem separaten Büro zu arbeiten, welches man sich online buchen kann und in dem nur der eine Mitarbeiter arbeitet. Um die Gesundheit bzw. den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen, ist es dabei natürlich sehr wichtig, die Mitarbeiter nicht den vollen Stundensatz pro Tag arbeiten zu lassen. Der große Vorteil ist dabei, dass das Unternehmen nicht ganz auf den Mitarbeiter verzichten muss, der Mitarbeiter einen Teil seiner Arbeit trotzdem erledigen kann und die anderen Beschäftigten nicht gestört oder angesteckt werden. Einen weiteren genialen Ansatz finde ich, dass der Geschäftsführer von Netflix kein eigenes Büro mehr hat. Es gibt zwar einen Konferenzraum, der ihm für Meetings oder für externe Kunden jederzeit zur Verfügung steht, jedoch arbeitet er mithilfe seines Laptops mobil und arbeitet jeden Tag in einer anderen Abteilung an einem anderen Arbeitsplatz. Dadurch erhält er die Möglichkeit, mit seinen Mitarbeitern direkt zu agieren, Informationen zu erhalten und sich nicht als erstes, oberstes Gremium und nahbar zu zeigen. Eine kleine Randnotiz hier von mir. In jedem Organigramm, was ich bisher gesehen habe, steht die Geschäftsführung respektive der Vorstand ganz oben. Verstehe ich überhaupt nicht. Nach oben kommt der Kunde. Ja, auch die Gehaltsstruktur kann für eine überdurchschnittliche Krankheitsquote verantwortlich sein. Folgender Vorschlag. Die Gehaltsstruktur orientiert sich auf die jeweilige vakante Stelle, jedoch nur auf 3 Faktoren. Es wird nicht darauf geschaut, wie viel der Mitarbeiter beim letzten Arbeitgeber verdient hat. oder wie viel seine anderen Kollegen verdienen, sondern nur auf diese drei folgenden Faktoren. Nämlich erstens, wie viel Erfahrung bringt der Mitarbeiter mit und inwieweit könnte er sein Gehalt selber refinanzieren? Was bietet die aktuelle Konkurrenz und was würde es uns kosten, die Stelle neu zu besetzen, zuzüglich der Kosten für den Prozess der Neubesetzung sowie des Ausfalls? Normalerweise geht man betriebswirtschaftlich davon aus, dass ein neuer Mitarbeiter in seiner Stellenfunktion neu angelernt werden muss und daher erst die 100%ige Erfüllung seiner Aufgaben nicht direkt ab Tag 1 vollbringen kann. Die Theorie lehrt uns, dass der Mitarbeiter im ersten Monat 60% Leistung bringt, im zweiten Monat 80% und im dritten Monat 90% und erst im vierten Monat 100%. Aber wie schaffe ich es, dass der Mitarbeiter schon vor dem vierten Monat seine volle Leistung erbringt? Ganz wichtig dabei, es entscheidet sich oft in den ersten 2 bis 3 Monaten, ob ein Mitarbeiter innerhalb seiner Probezeit gekündigt wird oder nicht. Objektiv bewerten kann man dies, aber ja eigentlich erst nach diesem theoretischen Modell nach 4 Monaten, oder? Was hier gemacht wird, ist, dass dem Mitarbeiter im ersten Monat 100% des Gehaltes ausgezahlt wird, im zweiten Monat 120, im dritten Monat 110 und im vierten Monat wieder die 100%. Warum wird das gemacht? Zum einen entstehen oft neue Kosten für den Mitarbeiter im privaten Bereich. Zum anderen möchte man die Mitarbeiter dazu motivieren, sich in kürzester Zeit in die Aufgaben einzuarbeiten und seine Arbeitstätigkeit selbstständig zu integrieren. Was mir dabei wichtig ist, ist einfach zu zeigen, dass man alles hinterfragen kann. Du hast ja schon gelernt in verschiedenen Podcast-Folgen, dass der 8-Stunden-Tag aus der Industrialisierung stammt, doch ist nicht mehr die Zeit der Industrialisierung. Wenn ich irgendwann ein Unternehmen gründen sollte, würde ich alles hinterfragen. Da ich meinen Mitarbeitern das produktive Arbeiten beigebracht habe, müsste es kausal ja nicht mehr notwendig sein, dass die Mitarbeiter 8 Stunden am Tag arbeiten, oder? Natürlich ergibt es betriebswirtschaftlich Sinn, da ich den fixen Lohn bezahle und das Maximum daraus an Arbeitsleistung erhalten möchte. Jedoch befinden wir uns in einem Nachfrageüberhang von geeigneten potenziellen Bewerbern und somit an Fachkraft im Mangel. Meine Mitarbeiter zumindest würden 35 Stunden die Woche arbeiten und 35 Tage im Jahr Erholungsurlaub bekommen. Für mich gilt die Arbeitszeit als Strafe. Was fragst du als Strafe? Verbindlich im Vertrag werden 40 Stunden die Woche festgehalten. Jedoch müssen alle nur 35 Stunden die Woche arbeiten. Anstatt nun sehr produktive Mitarbeiter zu erlauben, den nächsten Monat nur 35 Stunden die Woche zu arbeiten, dürfen immer alle im nächsten Monat 35 Stunden die Woche arbeiten, aber unproduktive Mitarbeiter aus dem Vormonat werden so genannt als Strafe auf 40 verdonnert. Ist auch jemand halt oft krank, dann greifen die 40 Stunden. Das hilft dabei, dass die Mitarbeiter sich daran erinnern, produktiv arbeiten zu müssen und können niemand anderen die Schuld geben dafür, dass sie im nächsten Monat länger als die anderen arbeiten müssen. Andersrum würde es immer eine Neidkultur geben, warum Mitarbeiter XY im nächsten Monat weniger arbeiten darf, muss oder als der andere. Auch beim Erholungsurlaub habe ich eine andere Philosophie. Oft müssen Mitarbeiter in Abteilungen den gesamten Jahresurlaub vorausplanen. Aber rechtlich heißt es Erholungsurlaub. Woher soll ich denn wissen, wann ich im Jahr nach Perioden und Intervallen von intensivem Arbeiten an Projekten erschöpft sein werde? Daher habe ich es bisher so gehandhabt, dass Mitarbeiter ihren Urlaub nur zu 50% im Voraus planen müssen. Der Rest oder den Rest dürfen die Mitarbeiter dann nehmen, wenn sie sich wirklich erschöpft fühlen. Hier greift oft die These des Abteilungsleiters, dass ja immer jemand anwesend sein muss und die Koordination von Abwesenheit nicht ohne Planung funktioniere. Da muss ich bloß klar attestieren, dass es Blödsinn. Der Abteilungsleiter kann dies ganz einfach an die Abteilung delegieren. Es herrscht eine klare Ansage, dass eine Abwesenheit nur dann möglich ist, wenn die Abteilung so personell besetzt ist, dass die Unternehmensziele weiterhin verfolgt werden können und die operativen Aufgaben bearbeitet werden. Sollte es die Abteilung nicht schaffen, dies zu koordinieren, so wird der Urlaub 35 Tage auf 30 Tage für alle reduziert. Hier greift das Gesetz von Angebot und Nachfrage sowie vom Gesetz, dass sich der Markt schon ganz alleine regelt. Möchte ein Mitarbeiter immer Weihnachten frei haben, so werden halt die anderen Mitarbeiter ihn darauf hinweisen, dass dies schon die letzten Jahre so war und jetzt jemand anderes dran ist. Möchten 2 Mitarbeiter gleichzeitig Urlaub haben, so müssen diese das bilateral klären. Du selber könntest doch auch keine rationale Entscheidung treffen. Der eine muss jetzt Urlaub nehmen, der andere das nächste Mal oder zeitversetzt. Ja, wie du dich auch entscheidest, einer von beiden wird enttäuscht sein. Wenn beide aber wissen, sich einigen zu müssen, wird es einen Engpass geben oder ein Ergebnis geben, was man dir nicht ankreiden kann. Gehen wir jetzt nochmal weiter. Gehen wir mal so ein bisschen auf die Theorie Führung. Erste Regel, du bist nicht für alle Aufgaben zuständig, sondern verantwortlich. Eine Sache, die fast alle Führungskräfte verkehrt machen. Deine Aufgabe als Führungskraft ist es zu coachen, das Delegieren zu delegieren und dafür zu sorgen, dass operative Tagesgeschäft auch ohne dich läuft. Ja, wenn du bis dato damit deine Zeit verschwendet hast, Aufgaben zu delegieren, zu kontrollieren, jegliche Engpässe deiner Mitarbeiter zu lösen, als Feuerlöscher in deiner Abteilung herumzulaufen und dich unabdingbar zu fühlen, dann lass dich belehren, dass dies der völlig falsche Ansatz ist. Nehmen wir mal an, ein Mitarbeiter kommt zu dir und sagt, Chef, wir haben ein großes Problem. Der erste Fehler ist, dass der Mitarbeiter sagt, dass wir ein Problem haben. Das ist falsch, denn der Mitarbeiter hat ein Problem. Natürlich fühlt man sich machtvoll und auch so ein bisschen gebraucht, wenn Mitarbeiter zu einem kommen und eine Lösung präsentiert haben wollen. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist die Aufgabe des Mitarbeiters. Mitarbeiter dürfen nur zu dir kommen, wenn sie den Engpass genauestens formulieren können, sich mit Alternativen auseinandergesetzt haben und 3 Lösungsvorschläge erörtert haben. Nun ist es deine Aufgabe, die richtige Entscheidung zu treffen, die du natürlich, nachdem wir alles gelernt haben, erst dann triffst, nachdem dein Mitarbeiter eine Empfehlung abgegeben hat, weil du ihn gefragt hast, was er machen würde, wenn es sein Unternehmen wäre. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter machen es sich heutzutage zu leicht, den Chef auszunutzen und erhalten halt oft eine Win-Win-Situation, weil sie sich zu einem Thema keine Gedanken machen müssen und der Chef gleichzeitig sich als gebraucht fühlt. Mir ist es einfach daher nochmal wichtig, dir mein Mindset von guter Führung näher zu bringen. Da steigen wir direkt nochmal in die Theorie ein. Dein Ziel muss es also langfristig sein, dass deine Abteilung genauso gut funktioniert, wenn du nicht da bist, als wärst du da. Merkst du, dass deine Mitarbeiter immer noch zu viel bei dir nachfragen, so musst du eine systemische Lösung entwickeln, die es dir ermöglicht, dass Mitarbeiter Antworten für Fragen zum Beispiel in Handbüchern notieren, zu Schulungen gehen oder gegenseitig sich unterstützen. Deine Rolle ist es also immer, systemische Lösungen zu entwickeln und den Informationsfluss produktiver zu gestalten. Jetzt wollen wir uns aber erstmal nochmal fragen, was ist denn überhaupt Führung? Fragt man 10 Leute, dann erhält man nie direkte Antwort. Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen Handlungsmodell und Wahrnehmungsmodell, kommen wir aber gleich nochmal dazu. Natürlich könnte man jetzt dir eine Liste geben und sagen, pass mal auf, hier hast du 100 verschiedene Fälle und das sind die jeweiligen Handlungsoptionen. Oder ich zeige dir anhand von einem Wahrnehmungsmodell, was man machen kann. Als erstes lernst du jetzt die 3 Metamodelle. Erstmal die richtige Frage. Nicht was ist Führung, sondern wozu dient Führung? Wofür ist Führung die Lösung für ein Problem? In der Psychologie sprechen wir von 4 emotionalen Basismodellen. Stimulanz, Dominanz, Balance und Sicherheit. Um zu verstehen, wann man welches emotionale Instrument nutzt, müssen wir uns anschauen, wie Führung überhaupt entstanden ist. Und dies wird mit Abstand wichtigste Teil im Thema Führung. Dazu werfen wir einen Blick auf die Hierarchiestufen bei Primaten. Jetzt bitte nicht erschrecken, es ist Theorie und wir gucken uns die Evolution an. Nachher, nach Ende der Podcast-Folge, wirst du verstehen, warum. Der Nutzen in einer Gruppe, also in einer Gruppe zu leben, muss demnach größer sein, als es Nachteile mit sich bringt. Jetzt wirst du sagen, natürlich hat sich die Welt verändert und das ist natürlich auch richtig, aber was sich nicht geändert hat, ist, dass halt 70-99% unserer täglichen Handlungen unbewusst sind. Am Anfang musstest du bewusst lernen, wie Autofahren funktioniert, wie legt man Gang ein, wie fährt man das Auto an, ohne es abzusaufen. Und nun kannst du unbewusst Auto fahren, weil die einzelnen Handlungen instinktiv vorgenommen werden. Früher kam Stress auf, wenn ein Tiger das Leben gefährdet hat, heute, wenn der Prüfer kommt. Und war es erfolgreicher, wenn Gorillas in großen oder in kleinen Gruppen waren? Große Gruppen waren besser, weil diese Vorteile der Verteidigung des Rudels besaßen. Deswegen gibt es auch ein paar Untersuchungen, die zeigen, dass es eine gewisse Korrelation gibt zwischen der Größe des Gehirns zur Größe der Gruppe. Der Professor Robin Londor hat untersucht, wie viele Individuen eine perfekt funktionierende Gruppe ergeben. Das Ergebnis war 150. Bedeutet, kausal, ohne Führung werden sich kleine Gruppen immer spalten und innerhalb der Gruppe werden Streitereien entstehen. Also muss kausal Führung dafür da sein, diese Streitereien zu beseitigen, weil die Gruppe an sich mehr Vorteile als Nachteile bringt. Interessant ist hier die Untersuchung an verschiedenen Affengruppen. Was wurde da gemacht? Eine Gruppe Affen wurden ein Jahr lang untersucht. Da gab es einen Alpha-Affen und zwei Beta-Affen und diese drei Affen waren für die Führung der Gruppe verantwortlich. Was hat man gemacht? Man hat diese drei Affen aus der Gruppe genommen. Alle Streitereien wurden bisher von diesen drei Affen beseitigt. Nun, als man diese drei Affen entfernt hatte, stieg der Faktor Streit innerhalb der Gruppe um den Faktor 5. Und damit hatte man überhaupt nicht gerechnet. Also hat man nach drei Monaten Folgendes gemacht, man hat diese drei Affen wieder zurückgepackt und was passierte, nachdem sie wieder im Rudel integriert waren? Der Faktor Streit ging auf den ursprünglichen Faktor um 5 wieder zurück. Verrückt! Also ist Führung maßgeblich für die Konfliktreduktion verantwortlich. Erst dadurch kann eine Gruppe die Vorteile des Rudels sinnvoll nutzen. Schau dir zum Beispiel so ein Land an wie Somalia. Das Land ist, das ist ein Land ohne Führung und hat eine extrem hohe Konfliktrate. Nun ja, das Rudel sammelt gemeinsam Essen und verteidigt sich gemeinsam. Affen, die nicht mit jagen konnten, wurden vom Chef bestraft. Beim Jagen waren diese nur erfolgreich, wenn sich das Rudel an eine Strategie gehalten hat. Beim Pilzesammeln bedarf es keine Strategie. Es war wichtig, dass die Gruppe zusammen war, damit kein Verlust entstand. Und die Informationen weitergegeben wurden, wenn zum Beispiel ein Affe viele Pilze gefunden hat. Nehmen wir mal an, die Gruppe wird angegriffen beim Pilzesammeln. Das Alpha-Tier muss entscheiden, ob das Rudel ebenfalls zum Gegenangriff ansetzt oder flüchtet. Würde es hier keinen Chef geben, was würde passieren in den meisten Unternehmen? Man würde erst diskutieren. Man würde versuchen, das demokratisch zu lösen. Jeder möchte seinen Senf dazugeben. Und was passiert, sind alle tot. Bedeutet, als Kollektiv gelten immer egoistische Werte. Die Gruppe muss wachsen. Führen bedeutet also, das gemeinsame Ziel zu verfolgen, mit dem Zweck, den Mehrwert vom Kunden zu erfüllen. Also, zusammengefasst, evolutionsbedingt ist es am effektivsten, wenn die stärksten Affen ihre Nahrung zuerst bekommen. Dadurch ist gesichert, dass die Verteilung und die Verteidigung des Rudels höchste Priorität hat. Im Unternehmen bedeutet dies also, Ressourcen zu verteilen. Als nächstes lernen wir nun die 5 Formen der Führung. Dabei ist es folgende Regel wichtig: Jede neue Form ersetzt die vorige, aber existiert trotzdem weiterhin. Funktioniert eine neue Form nicht, springt man auf die vorherige zurück. Die erste Form ist der Zwang. Wir kennen das aus der Sklaverei. Im Unternehmen könnte dies sein, wenn ein Mitarbeiter gekündigt werden muss, beziehungsweise der Mitarbeiter muss anfangen, seinen Kaffee zu bezahlen, sich an feste Arbeitszeiten halten oder das Büro tauschen. Nach dem Intervall der Sklaverei folgte die freie Anstellungsmöglichkeit. Die Leibeigenschaft wurde abgeschafft, nun konnten die Menschen ihre Anstellung frei wählen und so Aufgaben gegen Geld tauschen. Als dritte Form kam dann die Marktänderung und Innovation als Führung mit Zielen, also mit Selbstverantwortung. Das nennt man auch EOA, also ergebnisorientierte Aufgaben. Als vierte Form kam nun hinzu, dass durch schnelle Veränderungen oft Ziele angepasst werden müssen, also dauerhaft sukzessiv neue Ziele fürs Team modifiziert werden mussten. Dadurch entstanden flexible Ziele. Das letzte Modell basiert auf der Emotionalität. Hier geht es um die emotionale Führung statt der rationalen Führung. Jetzt fragst du dich, was erzählt er mir denn da? Fast alle Führungsprobleme basieren immer auf der gleichen Hypothese. Es liegt am fehlenden Respekt. Dieser basiert allein auf dem Status. Warum ist das jetzt so wichtig? Nehmen wir an, ein Mitarbeiter, du hast das Gefühl, ein Mitarbeiter verarscht dich und arbeitet nicht 8 Stunden lang im Homeoffice, sondern nur 6. Du kriegst das raus, also bestrafst du ihn und gehst eine Stufe nach unten. Er muss zum Beispiel wieder jeden Abend protokollieren, was er am Tag geschafft hat. Macht er das nicht, kommt die nächste Strafe und der Mitarbeiter muss jede seiner Ergebnisse dir präsentieren und du prüfst diese. Funktioniert das auch wieder nicht, gibt es die nächste Strafe. Und du musst zum Beispiel eine Abmahnung aussprechen. Macht er das immer noch nicht und verarscht dich weiterhin, dann kommt die letzte Strafe, die Kündigung. Aber im Umkehrschluss, wenn du das Gefühl wieder bekommst, es funktioniert alles, gehst du die Stufe hoch. Anstatt täglich zu kontrollieren, sprichst du jetzt nur noch mit ihm alle 3 Tage. Anstatt alle 3 Tage mit ihm zu sprechen, sprichst du jetzt nur noch einmal freitags mit ihm, wie er sich seine nächste Woche vorstellt und was er sich für Ziele genommen hat. Klappt das auch wieder alles gut, gibst du ihm flexible Monatsziele und Budget dafür, selber Entscheidungen zu treffen, wie er dieses Ziel erreicht. Und so führst du nicht Abteilungen, sondern so führst du jeden einzelnen Mitarbeiter. Jetzt aber wieder die Frage, was hat das mit deinem Status zu tun? Wenn dein Status unklar ist, dann erhältst du Drohungen und deine Gruppenmitglieder sind kampfbereit. Der Status lässt sich oft durch Mimik und Gestik verbessern. Es gibt bei Menschen immer den inneren und den externen Status. Das kann man übrigens auch fürs Dating adaptieren. Versucht mal Parallelen zu finden, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr sie finden werdet. Langfristig siegt jedoch immer der innere Status. Mitarbeiter beschweren sich, um Anerkennung zu bekommen, damit dein eigener Status höher wird. Man erwartet Entscheidungen über die Erhöhung des Status von anderen Mitarbeitern. Daher solltest du dir immer vor Augen halten, den Status anderer Mitarbeiter nie zu reduzieren, also diese nicht zu erniedrigen, sondern den eigenen inneren Status zu erhöhen. Früher machte man das nicht rational. Ein Affe wollte aufgrund seiner Intelligenz und seiner Stärke der Alpha-Affe werden, ohne zu wissen, dass er dadurch Vorteile beim Geschlechtsverkehr oder bei der Essensversorgung hatte. Er wusste nicht, dass er mit diesem Verhalten seine Spezies sichert. Das war ihm gar nicht klar. Daher ist es essentiell zu wissen, dass alle Gruppen, also auch in deinem Unternehmen, instinktiv immer nach einem Alpha-Anführer suchen, der das Überleben der Gruppe sichert. Und das, Freunde, ist halt auch beim Dating so. Aber wie können wir deinen Status erhöhen? Vielleicht kennst du beispielsweise manche Fußballer oder Promis, bei denen du weißt, die haben einfach mega Charisma. Früher ging es zum Beispiel auch durch Körpergröße. In der Gesamtbevölkerung sind nur 6% der Menschen größer als 1,90, bei den DAX-Unternehmen jedoch die Hälfte der amtierenden Manager. Korrelation zwischen Größe und Machtverhältnis? Nun, deine Größe können wir halt nicht beeinflussen, aber Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Alpha-Tiere doppelt so viel Serotonin besitzen als andere Gruppenmitglieder. Dieses Hormon kann man selbst beeinflussen, indem man sich gesünder ernährt, sich gesund schläft und Sport treibt. Weiterhin kann auch eine gewisse Art von Meditation positiv dazu beitragen. Also, wenn das nächste Mal jemand im Flur herumschreit, dass zum Beispiel die Kaffeemaschine leer sei oder dass die blöde Kollegin Anna nicht sauber gemacht hat, dann machst du nicht Anna nieder und auch nicht die Frau, die rumschreit, nieder, sondern du willst ja, dass das Unternehmen weiter produktiv arbeitet und du willst den Konflikt reduzieren, damit die Gruppe an sich die Vorteile nutzen kann, die eine Gruppe mit sich bringt. Was machst du? Du schreist also alle an und sagst, Ruhe bitte, wir können uns so nicht konzentrieren. Lasse daher niemals zu, dass ein Gruppenmitglied in deinem Rudel für das Überleben sorgt, deine Alpha-Position in Frage stellt oder deinen Status reduziert. Ich gebe dir nochmal eine Form des Denkens mit, damit du vom Status immer wieder dir das in Erinnerung rufst. Unser Unterbewusstsein, ja, fangen wir mal an mit dem Bewusstsein, das ist einfach. Unser Bewusstsein ist in der Lage, 40 Bits pro Sekunde zu verarbeiten. Unser Unterbewusstsein ist jedoch in der Lage, 11 Megabits pro Sekunde zu verarbeiten. Natürlich könntest du für jede Handlung nun eine Liste erstellen, wie du zukünftig bestimmte Dinge angehen möchtest. Aber erst wenn dein Unterbewusstsein dieses Modell verstanden hast, wirst du es 99% der Fälle, nämlich in denen, wo du unterbewusst handelst, richtig anwenden können. In einer Studie sollte ein Proband eine Reihe von Wörtern in den richtigen Reihenfolgen auswendig lernen. Der Test bestand aus 2 Personen. Der eine musste bei einem Fehler einen Elektroschock auslösen, der andere saß auf einem Elektrostuhl und musste die Wörterreihen auswendig lernen. Das ist die sogenannte Studie von Professor Mildur 1970 und die Stromstöße gingen bis 400 Volt. Das Brisante an der Studie war, dass die Testperson auf dem Elektrostuhl ein Assistent vom Professor war, der Schauspieler war und gar keine Stromschläge bekommt. Es sollte also getestet werden, wie weit diejenige Testperson geht, welche die Stromstöße per Knopfdruck auslöst, also dem Assistenten auf dem Stuhl, wenn der andere nämlich ein falsches Wort sagt, aber der Doktor im weißen Kittel demjenigen befehlt, den Elektroschock-Knopf zu drücken. Ja, bei jedem Fehler wurde die elektrische Spannung erhöht. Der Schauspieler erlitt immer deutlich höhere Schmerzen, die natürlich gespielt waren, bis er sich irgendwann nicht mehr auf dem Stuhl halten konnte. Als der Doktor die Testperson beauftragte, immer weiter zu machen und immer höher zu stellen, machten 2/3 der Testpersonen weiter. Der Status des Doktors beeinflusste also maßgeblich die Handlung, obwohl die Mehrzahl an Testpersonen eindringlich darum bat, das Experiment aufgrund der Schmerzen der anderen angeblichen Testpersonen abzubrechen. Dass sie selber einfach aufhören könnten, wurde in der Entscheidung gar nicht berücksichtigt. Der Test wurde umgedreht, der Doktor bat darum, das Experiment abzubrechen und das haben natürlich dann auch alle getan. Ja, also alles war abhängig vom Status des Auftraggebers, weil er einen Kittel anhatte. Nun müssen wir uns fragen, wer kann deine Ziele für dich im Unternehmen multiplizieren? Das sind die Abteilungsleiter. Aber sind das nun gute Fachkräfte oder Manager? Wahrscheinlich kennst du es aus eigener Erfahrung, der beste Verkäufer wird Abteilungsleiter oder Regionalleiter, der beste Buchhalter wird Leiter der Bilanzen und der beste Controller wird Leiter der Finanzen. Es gibt so Unternehmen, ich war ja mal in der Sparkasse, in denen man nur befördert werden konnte, wenn man seine Ziele zu 110% erreicht. Es wird lediglich darauf geachtet, ob er die besten Ergebnisse innerhalb seiner Organisation erreicht. Es wird nicht darauf geachtet, ob er die neuen Aufgabe überhaupt organisatorisch oder von der Führungskompetenz her gewachsen ist. Und genau das ist das Problem. Ich kenne nämlich viele Personen, die aufgrund dieser Systematik befördert und innerhalb von kürzester Zeit wieder gekündigt wurden. Aber warum ist das so? Viele dieser Personen nehmen die leitende Tätigkeit nur aufgrund der Gehaltserhöhung und der Reputation des Lebenslaufs an. Das ist jedoch ein riesengroßer Denkfehler. Nur weil ein Vertriebler wahnsinnig gut verkauft, heißt dies nicht, dass er das Wissen auch an seine anderen Kollegen weitergeben kann. Er wird nun mit ganz anderen Aufgaben wie Organisation, Abrechnung, Controlling, Führung, Coaching konfrontiert und Studien zeigen, dass 46% aller Personen, die befördert wurden, gerne ihre alte Tätigkeit zurückhaben wollen. Warum? Weil sie Fachkräfte sind. Also genial wäre es doch, wenn du deine Führungsmentalität bzw. deine Führungskultur so aufbauen kannst, dass ein Mitarbeiter bei einer Gehaltserhöhung bei einem Angebot der leitenden Tätigkeit sagt: Vielen Dank für das tolle Vertrauen, was du in mir setzt. Jedoch bin ich fest der Meinung, dass das Unternehmen so viel, viel, viel mehr von mir hat, wenn ich meine bisherige Tätigkeit weiter ausüben darf. Dürfte ich dir zum Beispiel meinen Kollegen Tom empfehlen, der insgesamt schon die Abteilung seit 2 Jahren leitet. Mega! Oft fühlt sich diese fehlerhafte Methodik dazu an, dass die neue Führungskraft versagt und dadurch auch das Team. Schaue wirklich nur nach dem Stellenprofil und wer diese Skills am besten erfüllt. Wenn der Mitarbeiter so gut ist, dass du ihn eigentlich zum Abteilungsleiter befördern willst, dann gebe ihm dieses Feedback und gewähre ihm eine Gehaltserhöhung, auch wenn er mehr verdient als Abteilungsleiter. Er bleibt dann beispielsweise immer noch als bester Vertriebler und in der Abteilung bestehen. Was spricht dagegen, dass der mehr bekommt an Gehalt als Abteilungsleiter? Beispiel aus der Fußballanalogie: Ein Fußballtrainer kann auch nicht besser spielen als seine Spieler auf dem Platz, sondern er sorgt ausschließlich für den Sieg und für die Strategie. Er muss auch nicht alles wissen, sondern er muss wissen, wer diese fehlenden Informationen besitzt. Er würde ja auch nie auf die Idee kommen, sich selbst einwechseln zu wollen. Er kann auch nicht jeden gleich gut coachen. Dafür gibt's dann nochmal einen Torwarttrainer, einen Einwurftrainer und so weiter. Nun hast du die fähigsten Manager als Abteilungsleiter in der Schlüsselposition besetzt. Jetzt ist halt die Frage, wie motivierst du diese? Es gibt da einen Management-Experte, der nennt sich Ken Blanchard. Und der sagt, keiner ist so klug wie alle zusammen. Ich habe das Zitat gewählt, weil ich dir nun verdeutlichen möchte, ja, wie der Zusammenhalt, das Teamgefühl und das Verständnis für die eigene Position maßgeblich an den Grad der Motivation beteiligt ist. Viele Lehrbücher, die sprechen dann halt immer von der sogenannten intrinsischen Motivation. Hier hat die Führungsperson die Aufgabe herauszufinden, wie sich die einzelnen Personen in seinem Team motivieren lassen und wie er dieses fördern kann. Führungskräfte nennen diese Form der Führung transformationale Führungsmethode. Es geht darum, in persönlichen Einzelgesprächen mit Mitarbeitern herauszufinden, welche Faktoren wichtig sind. Das könnte zum Beispiel sein Lob, Kritik, Feedback, Verantwortung, Freiheit, Selbstständigkeit. Was ich jedoch ergänzen möchte, ist das Privatleben. Das vergessen alle. Vielleicht kleine Anekdote dazu. Unter meiner Führung gab es einen Mitarbeiter, der immer zu spät kam. Er machte Überstunden, saß pisstief in der Nacht am Arbeitsplatz, sah dauerhaft müde aus und aus diesen Gründen wollte ich den Kollegen für das ständige Zu-spät-Kommen abmahnen. Viele seiner Kollegen und Kolleginnen haben sich bei mir beschwert, weil er immer morgendlich unpünktlich war. Mir blieb also nichts anderes übrig. Ich konfrontierte den Kollegen und er fing an, direkt an zu heulen. Und was ich erfuhr, war fatal. Seine Frau war schwer krank, er musste sie pflegen, es gab kein Geld für die Pflegebetreuung und er musste bis morgens um 9 warten, weil er dann erst sein Kind in den Kindergarten bringen konnte. Ich war absolut schockiert, mir flossen die Tränen, wirklich, und ich zitterte am ganzen Körper. Aber warum war ich so schockiert? Ich war schockiert über mich selber. Wie konnte man das jahrelang übersehen? Das war ja eine Katastrophe. Also bin ich so eine schlechte Führungskraft gewesen, dass ich die Probleme überhaupt nicht mitbekommen habe. Und seitdem habe ich mir geschworen, eine andere Führungsperson zu werden. Heutzutage lade ich jeden neuen Mitarbeiter meiner Abteilung zu einem persönlichen Gespräch ein. Dieser erhält vorab einen Fragenkatalog, was ihn motiviert, wie oft er Feedback erhalten möchte, wie er mit mir zusammenarbeiten möchte, was ihm wichtig ist, was seine persönlichen Ziele sind, aber auch welche privaten Rahmenbedingungen er mitbringt. Nach heutigen Lehrbüchern heißt es, das Ziel der Führungskraft ist nicht zu motivieren, sondern nicht demotivierend zu sein. Ich jedoch versuche, meine Teammitglieder so zu fördern, wie ich es mir selbst von meiner eigenen Führungskraft immer gewünscht hätte. Dem genannten Kollege wurde so natürlich also sofort angeboten, später zu kommen und so weiter. Man verlängerte die Mittagspause, damit er in der Mittagszeit nach Hause fahren kann. Aber was halt auch cool war, dass die Mitarbeiter sich entschuldigt haben und Überstunden zusammengesammelt haben, die sie dann dem Mitarbeiter geschenkt haben, damit er mal ein paar Tage frei hat. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die Personen, die sich so glücklich und verstanden fühlen, eine deutlich geringere Wechselbereitschaft aufweisen. Warum? Weil du fürs Privat- und Berufsleben sorgst. Es gibt 3 Dinge, die ein Mitarbeiter braucht, damit er eine Aufgabe von dir zufrieden erledigt. Die übertragene Aufgabe muss einen Sinn haben. Durch die Bearbeitung der Aufgabe muss der Mitarbeiter besser werden und der Mitarbeiter erhält von dir nur das Ziel, aber nicht die Vorschrift des Weges. Warum ist das so wichtig? Der größte Antrieb des Menschen ist es, bedeutend zu sein. Sorge dafür, dass dein Mitarbeiter darf, kann und will. Denn sobald eins dieser 3 Attribute limitiert wird, wird dein Mitarbeiter nicht zufrieden werden. Könnte dir noch 1000 coole Beispiele geben, aber ich mache einmal noch mal kurz weiter. Lass mich dir einfach noch mal ein paar Sachen zusammenfassen, die ich so umgesetzt habe. Aufgrund des Fachkräftemangels haben wir oft einen Angebotsüberhang für Spezialisten. Aber nicht nur die Entlohnung, also der sogenannte Hygienefaktor, ist entscheidend, sondern auch die Motivation und das Umfeld. Speziell das Umfeld kann man als Arbeitgeber direkt beeinflussen. Jeder kennt das Google Headquarter mit seinem eigenen Friseur, Reinigung, freiem Essen, Sportaktivitäten. Natürlich könntest du davon ein paar Sachen adaptieren, ist aber meistens nicht finanzierbar. Ich empfehle aber daher, Getränke immer kostenfrei zur Verfügung zu stellen, genauso wie Obst und Getränke. In einer Schule will niemand gerne arbeiten. Also seien Sie kreativ. Hängen Sie zum Beispiel im Eingangsbereich Fotos von jedem Mitarbeiter auf. Neue Mitarbeiter werden beim monatlichen Get-Together vorgestellt. Natürlich gratulierst du auch bei Jubiläen, Hochzeiten, Geburtstagen. Zu Firmenfeiern sind auch die Partner eingeladen. Habe ich noch nie gesehen. Warum nicht? Katastrophe. Neue Mitarbeiter, ja, bekommen einen Blumenstrauß. Also immer der Gedanke Private First. Wer Geburtstag hat, bekommt einen Tag lang eine Krone aufgesetzt, damit alle Bescheid wissen, dass er Geburtstag hat. Die Räume muss man nicht stumpf nach A oder B benennen. Hast du zum Beispiel ein Reiseunternehmen, kann man die nach Städte benennen. Lasse dein Geschäftsmodell einfach in alle Bereiche fließen. Stehtische führen dazu, dass deine Mitarbeiter weniger Rückenschmerzen bekommen. Eine Zuzahlung zum Sportstudio führt einfach die körperliche Physis. Der Mitarbeiter des Monats führt zum direkten Wettbewerb untereinander und fördert die Motivation. Anstatt deine Bücher zu Hause zu verstauben zu lassen, eröffnest du eine Firmenbibliothek. Jeder Mitarbeiter darf einen Wert von XY Euro pro Jahr Bücher bestellen und dort ablegen. Du kannst die Weiterbildung fördern, eine E-Mail-Adresse für Gerüchte, zum Beispiel gerüchte@firmaxy, sorgt dafür, dass du anonyme Flurfunk-Fragen beantworten kannst, bevor da Leute zu viel Flurfunk treiben und so weiter. Was ich dir damit sagen will, ist, die meisten unserer Führungsqualitäten stammen aus der Industrialisierung. Seitdem hat sich die Welt geändert. Technologie, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, deutlich mehr Kreativarbeit als Handwerk, deutlich mehr Projektierung, was es früher alles nicht mehr gab, und deutlich mehr Spezialisten, die notwendig sind, die kannst du nicht einfangen mit Gleitzeit, 29 Tage Urlaub, ein Gehalt und ich mache einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier. So will doch kein Mensch mehr der Welt arbeiten. Ich bekomme in der Woche ungefähr so, ich will jetzt nicht lügen, 1 bis vielleicht auch manchmal 3 Anfragen von Headhuntern. Wirklich Katastrophe. In keiner dieser Stellenanzeigen steht drin, um welche Firma es geht. Also da musst du dir fragen, die Firmen haben es immer noch nicht verstanden. Junge Leute wie ich bin jetzt 30, der in Startups gearbeitet hat, in Konzernen, wir wollen nur noch für Firmen arbeiten, die die gleichen Thesen haben vom Leben, die Privat und Beruf vereinbaren, die die gleichen Ziele haben wie wir, die vielleicht auch eine persönliche Affinität haben. Also du kannst doch nicht, ein Veganer hat doch keinen Bock, das Marketing zu leiten für die größte Metzgerei der Welt. Und ich könnte jetzt auch nicht eine Tamponfirma führen. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe immer gesagt, ein großer Traum von mir wäre es zum Beispiel zu sagen, von das Marketing vom Zoo Plus zu leisten, weil ich absolute Hunde nahe bin. Ne? Oder Marketingvorstand zu werden vom HSV oder vom anderen Fußballclub. Das sind Sachen, Adidas zu pushen, wo du eine persönliche Affinität hast. Und das wird halt immer noch nicht so richtig verstanden. Heute mal eine längere Folge mit ein bisschen Learning, ein bisschen Theorie. Ich hoffe, sie hat dir auf jeden Fall gefallen und würde mich auch freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ich sag ciao, dein Tom.